Hallo und herzlich willkommen zum Datengarten 109 hier aus den Räumlichkeiten des Chaos Computer Clubs Berlin. Schön, dass ihr alle da seid. Heute wird es mal wieder um etwas Politisches und Technisches gehen. Und naja, ich war letztens in der Apotheke und da ist mir ein Flyer ins Auge gesprungen und auf dem stand, das E-Rezept kommt und Fragen wie: Wie funktioniert das eigentlich? Was ist eigentlich ein V-Server? Und wie sieht es eigentlich mit dem Datenschutz dabei aus? Das sind Fragen, die uns heute Abend hoffentlich beantwortet werden. Und dafür haben wir heute Flipke eingeladen. Einen großen Applaus bitte. Flipke hat sich das Ganze mal ein bisschen angeschaut, hat die Spezifikationen gesehen und ja, und ohne große Umschweife wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß bei das E-Rezept. Wie funktioniert es? Und ja, viel Spaß.
Vielen lieben Dank. Ja, das E-Rezept. Wie schon angekündigt, geht es hier um die Spezifikation von dem E-Rezept, mit denen ich mich beschäftigt habe. Spezifiziert wird das Ganze von der Gematik. Das ist die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte MbH. Ich musste das jetzt auch ablesen tatsächlich. Dabei handelt es sich um das Bundesgesundheitsministerium, die Bundeszahnärztekammer, der Apothekerverband und Verbände der privaten und gesetzlichen Krankenkassen sind da drinnen vertreten. Also eine ganze Menge Akteure sind da mit rein involviert. Und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, war es da immer sehr schwierig, irgendwie zu Entscheidungen oder zu Entschlüssen zu kommen. Und deswegen hat Jens Spahn 2019 beschlossen, dass das BMG bitteschön 51% der Geschäftsanteile davon haben soll, von dieser Gematik. Und damit hat jetzt so mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob das exakt so ist, aber die Politik das Sagen. Und das hat man vor dem Hintergrund gemacht, dass man die elektronische Patientenakte einführen wollte und da ein bisschen auf die Tube drücken wollte. Finanziert wird der ganze Spaß natürlich von uns. Also wenn ihr in der gesetzlichen Krankenkasse versichert seid, dann zahlt ihr da irgendwie 1 Euro pro Monat, Quartal. Ich weiß es gerade gar nicht. In der Wikipedia stand 1 Euro pro Mitglied für den Verein und davon, also für die Gematik. Und davon wird dann halt das Ganze hier, was wir uns jetzt anschauen, unter anderem finanziert. Ja, bevor wir in die Technik abtauchen, erstmal eine kurze Timeline, denn eigentlich hätte das E-Rezept schon längst da sein sollen. Man gibt sich ja jetzt so ein bisschen trotzig und tituliert, das E-Rezept kommt, nachdem das ja erst von Jens Spahn dann doch, Lauterbach wieder abgekündigt wurde. Anyways, also mal ganz kurzer Überblick über die Timeline. In 2020, im Oktober, gab es das Gesetz zum Schutz elektronischer Patientendaten in der Telematikinfrastruktur. Das klingt so ein bisschen so, keine Ahnung, wie das gute Kita-Gesetz, hat so ein bisschen Giffey-Vibes, finde ich. Da drin wurden im Endeffekt die datenschutzrechtlichen und die gesetzlichen Grundlagen für die Einführung eines elektronischen Rezeptes geschaffen. Am 1.12.21 ging der bundesweite Rollout los. Das hat allerdings wohl nicht so besonders gut funktioniert, wenn man sich so die Medien- und Presseberichte dazu anschaut. Darum hat man diesen Test verlängert und den geplanten Rollout für den 1.1.22 abgesagt und möchte jetzt stattdessen einen mehrstufigen Rollout machen, indem man zuerst in Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein das Ganze testet und dann das in 6 weitere Bundesländer bringt Ende des Jahres und dann ist am 1.2.23 der bundesweite Rollout geplant. Und Rollout bedeutet, dass das verpflichtend wird und man bis auf Weiteres darf das Papierrezept erstmal weiter bestehen. So, und dann schauen wir mal in die Spezifikationen rein. Also, ich habe eben schon mal eine Webseite verlinkt, da müsst ihr euch so ein bisschen durchklicken, wenn ihr euch auch damit beschäftigen wollt, mit den Spezifikationen. Und am Ende findet man nur so eine Dokumentensuche. Ich habe hier extra mal einen Screenshot eingebaut, damit ihr seht, was ihr da eintragen müsst, wenn ihr euch auch damit beschäftigen möchtet, weil ich möchte ganz gerne dazu anregen, dass ihr euch auch mal so Gematik-Spezifikationen anschaut. Die sind nämlich alle frei im Internet verfügbar. Damit kann man sich kritisch auseinandersetzen und die kann man auch vor datenschutzkritischen Hintergründen anschauen und sich damit auseinandersetzen. Ja, wenn man das Ganze für das E-Rezept macht, dann sieht man hier unten, gibt es 55 gefundene Dokumente. Das ist nicht wenig. Dazu muss man vielleicht noch sagen, es gibt auch noch so Änderungs-PDFs, wo man dann so ein visuelles Diff hat, was irgendwie aus so einem Word rausfallen kann. Aber anyways, es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Dokumente und die hängen alle irgendwie miteinander zusammen. Und wenn man verstehen möchte, wie das Ganze funktioniert, muss man sich da erstmal so ein bisschen den Überblick verschaffen. Und weil ich gleich, wenn ich auf den eigentlichen Prozess für das Ausstellen eines E-Rezeptes eingehe, auf einzelne Spezifikationen mich beziehe, werde ich mal gerade ein ganz paar, zumindest mal grob auflisten. Es gibt noch mehr Dokumente, aber das sind die, die für uns irgendwie relevant sind. Es gibt zunächst ein Datenmodell. Da drin wird im Prinzip gesagt, welchen Subteil aus FHIR man benutzt. Das ist so eine Spezifikation, wo drin steht, wie solche medizinischen Dokumente aussehen. Also nicht nur Rezepte, sondern auch grundsätzlich, wie so eine Patientenakte zum Beispiel aussieht oder wie ein Record für ein, wie stellt man einen Arzt irgendwie in dem System dar und so weiter und so fort. Im Endeffekt ist das sehr viel XML und oder alternativ JSON. Und dieses Datenmodell benutzen wir, um überhaupt erstmal so ein elektronisches Rezept irgendwie zu encodieren und darzustellen. Und am Ende des Tages steht dann da sowas wie eine PZN drin und eine Quantität, wie viel ihr davon irgendwie bekommen sollt. Dann gibt es die GEMSpec FDERP. Das ist der Kernpunkt dieses Vortrages und das ist die Spezifikation des Fachdienstes. Da drin werden Anforderungen formuliert, die so ein Fachdienst erfüllen muss. Das heißt, da stehen nicht, das ist nicht wie so eine Swagger-API-Definition einfach so hübsch maschinenlesbar verwendbar, sondern das ist ein aufwendig produziertes PDF-Dokument, was man lesen muss und dann stehen da halt Anforderungen drin, die von einem solchen Dienst erfüllt werden müssen. Das heißt, es ist so eine Art Anforderungskatalog oder auch schon so ein bisschen so die Beschreibung, wie man das implementieren könnte. Es gibt auch diverse Implementierungsanforderungen. Da komme ich gleich noch mal drauf zu. Dann haben wir einen Identity Provider, den ich jetzt hier an dieser Stelle mal außen vor lasse und ein bisschen ausklammere. Auch ein sehr schönes Thema, womit man sich gut beschäftigen kann, so Identität, SSI, ihr habt es vielleicht auf meinem Twitter mal verfolgt, auch immer ein sehr leidiges Thema. Die versuchen auch gerade tatsächlich in die Gesundheitsbranche mit einzudringen und auch dort irgendwie so Identity Services anbieten zu können. Dann haben wir einmal noch die GEMSpec Crypt. Da drin werden kryptografische Festlegungen getroffen, also zum Beispiel Schlüssellängen, Verfahren und so weiter. Da steht eigentlich nichts Unerwartetes drin. Vielleicht ein bisschen unerwartet ist, dass sie da drin ein Protokoll spezifizieren. Da komme ich gleich zu. Und dann gibt es noch viel mehr Dokumente, wo zum Beispiel Datenschutzanforderungen formuliert werden oder Anforderungen, wie ein Betreiber von einem solchen E-Rezept-Fachdienst seine Infrastruktur zu betreiben hat. Genau, aber das interessiert uns nicht, denn uns interessiert, wie das E-Rezept funktioniert. So, und dazu gibt es jetzt erstmal einen Überblick auf den Systemkontext. Da sieht man leider ein bisschen klein, das habe ich aus dem Dokument geklaut, aus einer so einer Spezifikation. Also das sind zwar sehr lange PDF-Dokumente, wo irgendwie sehr viele Anforderungen drinstehen, aber ab und zu malen sie auch bunte Bildchen und eins davon habe ich hier einfach mal ausgeschnitten, einfach mitgebracht. Und das ist der Systemkontext. Da sieht man die Leute, die mit diesem System interagieren. Das sind zum einen die verordnenden Ärzte und Ärztinnen auf der linken Seite die Abgebenden, das sind dann die Apotheken oder auch Versandapotheken. Also das ist jetzt, was halt neu hinzukommt, dass man mit diesem E-Rezept irgendwie zu einer Versandapotheke gehen kann und denen dieses elektronische Rezept vor die Nase halten kann und dann dort ein verschreibungspflichtiges Medikament bekommen kann. Und dann gibt es da irgendwo am Ende auch noch uns, die Versicherten, wir sind ganz rechts. Und in der Mitte haben wir dann diese zugangsgeschützte Telematik-Infrastruktur, die in diesem, ich weiß nicht, Use-Case-Diagramm, Studium ist schon lange her, die unterschiedlichen Use-Cases darstellt. Also der Verordnete kann in dem System einmal ein E-Rezept erstellen, lesen, löschen. Wir können das nicht, wir können nur lesen, zuweisen, löschen. Und genau, ich meine, ihr könnt es auch noch lesen und dann gibt es halt den Abgebenden, der das halt lesen, zurückgeben, dispensieren und löschen kann. Dann gibt es noch irgendwie einen Datenspeicher. Und da seht ihr vielleicht schon, es gibt irgendwie diesen zentralen Datenspeicher. So viel erstmal zu dem Kontext, wer mit diesem System überhaupt interagiert und was das für Features bereitstellen soll. Da ist vielleicht noch ganz interessant mit dem Zuweisen, was damit gemeint ist. Man kann dieses Rezept einer Versandapotheke auch übermitteln und ich glaube, dass das hier an dieser Stelle damit gemeint ist. Dann haben wir noch ein Bildchen. Das war es dann, glaube ich, auch schon an Schaubildern, die in diesen PDFs zu finden ist. Nämlich der Systemüberblick. Wir haben also hier auf der Seite die Clients und die kommunizieren dann mit solchen V-Servern, die wiederum mit einer HSM kommunizieren und es gibt dann auch hier wieder diesen Datenspeicher und rot markiert haben wir hier so einen Verarbeitungskontext für fachliche Verarbeitung. Das ist im Prinzip der Bereich, wo Klartextdaten vorliegen und gehandhabt werden. Und man hat dann hier noch so ein HSM damit drin für Signatur- und Schlüsselableitungsfunktionen, um diesen Verarbeitungskontext abzusichern und diese gesamte damit verbundene Kommunikation abzusichern. Dann schauen wir da mal ganz konkret drauf, was da überhaupt passiert. Also, wenn jetzt ein Arzt euch ein Rezept erstellt, dann erstellt ihr zunächst einmal so ein hübsches XML- oder JSON-Dokument. Das nennt sich KBV-PR-ERP-Bundle. Da gibt es auch eine genaue XML-Spezifikation, wie das auszusehen hat. Gibt es ja abzurufen unter der angegebenen URL. Da steht zwar Simplifier dran, aber so mit Simple hat das eigentlich nicht besonders viel zu tun. Eigentlich wäre so eine Key-Value-Liste, so keine Ahnung, PZN und Menge, aber gut, ich bin kein Mediziner, deswegen kann ich das nicht beurteilen, was da tatsächlich die realistischen Anforderungen sind. Jedenfalls nimmt sich ein Arzt diese XML-Schema-Definition, füllt die aus. Also das macht natürlich nicht der Arzt, sondern ein Primärsystem, was der Arzt einsetzt und trägt dort ein, was ihr verschrieben bekommen sollt. So, jetzt haben wir ein XML-Dokument und was dann passiert ist, es wird eine Signatur unter dieses XML-Dokument erstellt, so wie das bei einem Papierrezept auch passieren würde. Für die Signaturstellung wird der TI-Connector verwendet. Das ist in der Gematik-Spezifikation beschrieben. Das ist ein Implementierungsleitfaden, den habe ich jetzt nicht erwähnt. Es gibt auch einen Implementierungsleitfaden, wo, ja, das Audio ist schon wieder kaputt. Also ich kann auch sonst einfach laut weitermachen und wir nehmen das über das Raummikrofon auf eventuell.
Ja, und so.
Soll ich das Mikrofon nehmen?
Wir tauschen einfach mal das Mikrofon aus, dann nimm einfach mal das hier.
Genau, ja. Halte ich das so richtig? Ist das gut so? Ja. Lauter, leiser? Alles klar. Ja, also dann erstellen wir die Signatur. Und dafür wird der dezentrale TI-Connector verwendet. Das ist dieses Gerät, was von Ärzten irgendwie immer sehr verhasst ist und was irgendwie nie funktioniert und irgendwie eine ganze Menge Geld kostet und man da irgendwie so Karten reinsteckt. In diesem TI-Connector steckt eine SMCB-Karte drin, auf dem eine X509-Identität liegt, die mit dem Arzt und mit der Ärztin fest verbunden ist. Also da steht halt drin, diese Karte gehört Arzt sowieso. Und damit kann der Arzt dann halt Signaturen erstellen, die irgendwie zu ihm gehören. Und das Ganze fügt sich dann natürlich noch in eine Public-Key-Infrastruktur ein. Das ist, wie gesagt, eine dezentrale Infrastruktur. Das heißt, noch haben eure Daten das Büro von eurem Arzt, die Räumlichkeiten, die Praxis nicht verlassen. Noch befinden sich diese Daten lokal in der Praxis. So, jetzt haben wir dieses XML signiert, was übrigens auch sehr aufwendig ist, so XML-Signaturen. Ich weiß nicht, wer sich damit schon mal beschäftigt hat. Ist auch immer ein sehr schönes, leidiges Thema, das ordentlich hinzubekommen, die Canonicalization. Also Signaturen sind eigentlich etwas sehr, sehr Einfaches, außer man macht es halt mit XML, dann wird es komplizierter. So, jetzt verlassen wir den Bereich, wo es irgendwie schön ist, und jetzt laden wir dieses Rezept hoch, indem wir einfach so einen Post machen auf /task/$create. So eine RESTful API, die hätte man sogar fast irgendwie in so einer Open API Spezifikation kippen können und hat man aber nicht, wie gesagt, stattdessen gibt es elendig lange PDFs. Und genau, als Dankeschön für unsere Datenspende erhalten wir dann von der zentralen Infrastruktur eine Rezept-ID, mit der wir das Rezept dann in Zukunft irgendwie referenzieren können. Und zum Zugriffsschutz gibt es dann auch irgendwie so einen Access-Code, mit dem wir das Ganze dann abrufen können. Genau, diese beiden Informationen kodieren wir dann in ein JSON, und dieses JSON schmeißen wir dann in eine Data-Matrix, die wir dann ausdrucken und der Patientin, dem Patienten in die Hand drücken. Und so eine URL habe ich hier mal dargestellt, sieht man jetzt nicht so ganz, aber da hat man dann halt die Rezept-ID drinne und den Access-Code, der da einfach mit übermittelt wird. Der Access-Code ist eine 256-Bit-Zufallszahl mit irgendwie 120-Bit-Entropie. Finde ich auch irgendwie eine merkwürdige Spezifikation, dass das irgendwie offen lässt, dass man da, keine Ahnung, andere Felder davon noch irgendwie arbiträr benutzen, um irgendwie andere Sachen da noch mit rein zu kodieren. Ich hätte daraus eigentlich eine komplett zufällige... Anyways. Ja, das ist eigentlich auch nur ein sehr interessantes Randdetail. Dann die andere Seite der Macht, die Apotheke. Also ihr habt jetzt irgendwie diesen QR-Code ausgedruckt oder, keine Ahnung, zugefaxt bekommen, keine Ahnung. Oder wenn es halt irgendwie modern ist, habt ihr diesen, also es ist nicht ein QR, sondern Data Matrix, whatever. Oder ihr habt diesen 2D-Code irgendwie abgescannt mit eurem Telefon und der ist jetzt in eurem Telefon drin. Ich meine, wir haben das ja alle schon irgendwie von der Corona-Warn-App geübt und gelernt, irgendwie so Codes, so QR-Code-Darstellungs-Apps zu benutzen. So, damit rennt man dann zur Apotheke, und wenn der Arzt in der Zwischenzeit nicht euer Rezept revoked hat, dann könnt ihr das dort vorlegen. Der Apotheker, die Apothekerin ruft das halt über die URL, die in dem QR-Code angegeben ist, ab, und dann trackt das zentrale System die Zustandsübergänge für dieses Rezept, die da sind ready, in progress und completed. Es gibt da so einen Zwischenstep, um zu verhindern, dass Rezepte doppelt ausgehändigt werden, also dass ihr nicht erst irgendwie zu der einen Apotheke rennt und dann zu der anderen, sondern und euch das Rezept dann halt zweimal einlöst. Denn man hat festgestellt, dass man so QR-Codes ja irgendwie sehr einfach screenshotten und irgendwie duplizieren kann. sondern da gibt es halt so ein Zwei-Schritt-Prinzip. Das heißt, zuerst geht der Zustandsübergang auf In Progress und dann checkt irgendwie der Apotheker, habe ich das überhaupt da in der gewünschten Menge. Und erst dann geht es hinterher, wenn es tatsächlich dem Patienten ausgehändigt wurde, in den Completed-Zustand über. Was dann auch noch passiert von Apothekerseite ist die Abrechnung mit der GKV. Das ist auch heute schon so der Fall. Dazu muss man allerdings sagen, dass diese Daten, soweit ich weiß, nicht zentral anfallen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Also zu diesem ganzen Abrechnungspunkt möchte ich an dieser Stelle erstmal ausklammern, und dann wird am Ende eine Medication Dispense in dieses E-Rezept-System noch reingestellt, wo dokumentiert wird, was euch tatsächlich dann da irgendwie von der Apotheke in die Hand gedrückt wurde. Ja, Krypto. Die Gematik schreibt auf ihrer Webseite: Der E-Rezept-Fachdienst realisiert die Vertraulichkeit und Integrität der verarbeiteten Daten mittels einer durchgängigen Verschlüsselung der E-Rezepte. Davon dürft ihr euch jetzt allerdings nicht in die Irre führen lassen. Und da ist die Gematik auch sehr klar in den Spezifikationen, wenn man da mal irgendwie genau reinschaut, dass diese Daten nicht, wie man das jetzt vielleicht hier rein interpretieren könnte, wenn man den
gute Absichten unterstellt. Es handelt sich nicht um eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, diese Daten liegen in dem zentralen System unverschlüsselt vor. Genau, also die liegen innerhalb dieser vertrauenswürdigen, das ist dann jetzt der Disclaimer, die liegen innerhalb der vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung unverschlüsselt vor. Aber das ist okay, weil das ist eine vertrauenswürdige Ausführungsumgebung. Und deswegen kann man dort halt im Klartext irgendwie mit PatientInnen-Daten rumhantieren. Wir haben sehr wohl eine Transportverschlüsselung, aber auch das nicht ohne irgendwelche Shenanigans. Da haben wir ein VAU-Protokoll. Das erkläre ich jetzt erstmal zur vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung. Bei der EPA handelt es sich dabei um eine Intel SGX. Das heißt, da versucht Intel so das Versprechen zu machen, so man kann hier Code ausführen, aber das, was da passiert, ist dann von einem Hypervisor aus nicht sichtbar. Also für einen Betreiber von irgendeiner physikalischen Hardware-Infrastruktur ist das dann nicht sichtbar. Kurze Randnotiz, Intel SGX wurde in der Vergangenheit schon häufiger erfolgreich attackiert und wird von Intel, soweit ich weiß, auch nicht mehr produziert. Das heißt, man hat sich hier einen schönen Vendor-Login gebaut und ist zudem irgendwie festgelegt auf alte Intel-Prozessoren, weil die neuen das halt nicht mehr enthalten. Da drinnen werden die Daten im Klartext, wie ich jetzt gerade schon gesagt hatte, verarbeitet, mit dem Schutzziel, dass diese Klartextdaten nicht durch einen Betreiber eingesehen werden können. Um in diese vertrauenswürdige Ausführungsumgebung hinein kommunizieren zu können, gibt es ein eigenes Kommunikationsprotokoll, da gehe ich gleich drauf ein. Ansonsten gibt es um diese vertrauenswürdige Ausführungsumgebung herum noch einige Details dazu, wie man diese jetzt betreibt und wie man irgendwie auf organisatorischem Wege irgendwie sicherstellen möchte, dass das sicher ist. Da will ich jetzt aber gar nicht weiter drauf eingehen, weil wir laden unsere Daten im Klartext hoch und damit betrachte ich meine Daten als verloren. Auch wenn sie nur irgendwie übermittelt werden und theoretisch dem Gegenüber schon im Klartext vorliegen, ist für mich das gleichzusetzen mit einem, da werden die Daten irgendwo in einem zentralen System gespeichert. So, das VAU-Protokoll. Ich hatte es vorhin schon angedroht, das wird in der GEMS bei Crypt spezifiziert. Das ist ein Protokoll, das basiert auf HTTPS. Jetzt werdet ihr fragen, Transportverschlüsselung? Aber dafür haben wir doch TLS, so HTTPS. Das war der Gematik scheinbar noch nicht genug. Deswegen hat man ein schlechteres Protokoll spezifiziert. Warum das schlechter ist, werdet ihr gleich sehen. Der Ablauf bei dem E-Rezept ist, man holt sich das Server-Zertifikat per GET-Request vom Server und generiert lokal einen Ephemeral Key Pair, also Private Public Key Pair, und macht dann mit dem eigenen Ephemeral Key und dem öffentlichen Schlüssel von dem Server eine ECS-Schlüsselableitung. ECS ist im Endeffekt ECDH und HKDF roughly, also Diffie-Hellman halt letzten Endes. Und das, was dahinter herauspurzelt, ist ein IIS-Schlüssel, mit dem dann die HTTP-Requests, also auch in dem inneren Kanal wird HTTP gesprochen, diese Payload wird dann mit diesem IIS-Schlüssel verschlüsselt. Es gibt allerdings an dieser Stelle keinen Ephemeral Key auf der Serverseite. Das heißt, es ist keine Perfect Forward Secrecy irgendwie gewährleistet. Und wenn dieser Server Private Key halt irgendwie verloren geht, dann ist vorbei mit euren Daten. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd und deswegen speichert man das Ding, glaube ich, auch im HSM, das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall hat man da ein Protokoll gebaut, das schlechter ist als TLS. Und das hat man gemacht, dass die Rechtfertigung dafür in den Beschreibungen ist, in der Spezifikation ist, man rechtfertigt sich dafür tatsächlich, ist, dass man heutzutage ja TLS schon am Edge terminiert. Ich meine, ihr kennt ja alle so Cloud-Infrastrukturen, dann hat man da irgendwie so Load Balancer und diese Load Balancer, die terminieren einem dann schon so irgendwie praktischerweise das TLS und in leider viel zu vielen Fällen heutzutage macht das irgendwie Cloudflare für euch und dann hat Cloudflare halt irgendwie Zugriff auf diese ganzen Daten. Wie das sich bei der Gematik gestaltet, weiß ich gar nicht, wo da jetzt letzten Endes das TLS terminiert wird. Aber weil man dem TLS augenscheinlich ja nicht so ganz vertrauen kann und das ist ja irgendwie kompliziert, weiß der Geier. Auf jeden Fall ist die Begründung so, der TLS wird schon am Edge terminiert und deswegen braucht man irgendwie noch ein inneres Protokoll. Und damit hat man dann eine abgesicherte Verbindung in die VAU rein und deswegen kann man über diesen Kanal irgendwie Klartextdaten übertragen und diese Klartextdaten dann in einem verschlüsselten Intel SGX-Memory-Bereich irgendwie aufbewahren und verarbeiten. Und wenn man sie dann, keine Ahnung, in eine Datenbank oder irgendwo in einen externen Speicher schreibt, dann verschlüsselt man sie und dann liegen sie ja außerhalb der VAU nicht mehr im Klartextformat vor. Ja, kommen wir zur kritischen Betrachtung. Ich konnte mich jetzt nicht zurückhalten, das schon zwischendrin immer mal wieder durchklingen zu lassen. Machen wir es kurz. Also es ist nicht so geil. Und das ginge eigentlich sehr viel besser. Bevor ich auf Letzteres eingehe, die Probleme, die ich hier sehe. Erstmal, warum muss man eigene Protokolle entwickeln, wenn es etablierte, sichere Protokolle gibt? Warum verwendet man eine zentrale Speicherung, wenn das überhaupt nicht notwendig ist? Ich meine, auch heutzutage funktioniert es sehr gut, dass man ein Rezept irgendwie auf einem Stück Papier speichert und dieses Stück Papier durch den Versicherten irgendwie zur Apotheke transferiert. Das funktioniert sehr gut. Und zudem ist unklar, wie sich das so mit der Verpflichtung zur Verwendung dieses E-Rezeptes gestaltet. Nun ist es einmal so, dass das wahrscheinlich sehr viel Geld sparen wird, würde ich mal naiv annehmen, so ein E-Rezept zu verwenden, wenn es denn erstmal irgendwie für sehr viel teuer Geld gebaut und implementiert und eingeführt und zertifiziert und dies und das und nach irgendwie dreimal Verlängerung BER-Projekt-like dann eingeführt hat, kann es tatsächlich sein, dass es am Ende des Tages vielleicht Geld spart. Aber mich stört da so ein bisschen die Formulierung, dass das Papierrezept bis auf Weiteres bleibt und man dann gegebenenfalls dazu gezwungen ist, dieses System mit einer zentralen Speicherung zu verwenden. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang finde ich, dass für Selbstzahler keine solche Verpflichtung besteht. Und das zeigt mal wieder, dass Privacy in Zukunft mehr so als ein Paid Extra verstanden wird, was wir auch schon irgendwie an anderer Stelle immer häufiger erleben, so dass Privacy halt nicht mehr so per Default ist, sondern dass Privacy ein Privileg für die besser Betuchten ist, sage ich mal. Weil mit Daten kann man ja auch Geld machen. Ohne jetzt hier irgendwelchen Leuten böse Absichten zu unterstellen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Design, also teilweise haben sie es ja in ihren Spezifikationen begründet, zum Beispiel mit dem VAU-Protokoll, aber für das generelle zentrale Design weiß ich ehrlich gesagt nicht, was da die Motivation ist oder war, das so zu machen und warum man sich dann noch irgendwie den Aufwand mit dieser VAU macht, den Anschein zu erwecken, dass das sicher, also die Daten liegen halt zentral vor. Wie geht es besser? Captain Obvious, das E-Rezept nicht hochladen. So, dann kann man auch nicht die Verschlüsselung verkacken, wenn man das nicht hochlädt, sondern dann kann da eigentlich schon mal sehr wenig nur schief gehen, wenn man das nicht hochlädt. Man könnte überlegen, ob man das vielleicht irgendwie Ende zu Ende verschlüsselt oder sowas, aber am besten einfach gar nicht erst hochladen, dann kann man nämlich auch die Verschlüsselung nicht vergeigen. Diese dezentrale QoS-Infrastruktur, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Abkürzung erklärt hatte, das ist die qualifizierte elektronische Signatur, auch ein sehr schönes deutsches Wort, die ist gut. Was mir daran gefällt, ist zum Beispiel, dass die X509-Identität auf einer Smartcard gespeichert wird und nicht irgendwo auf einem zerwurmten Praxiscomputer oder so, sondern dass das in einer kontrollierten Umgebung in einer Smartcard gespeichert wird. Da gab es sehr wohl Attacken drauf, die wurden auch schon auf diversen CCC-Verträgen demonstriert. Es war zum Beispiel möglich, an diese SMCB-Karten irgendwie unberechtigterweise dran zu kommen. Aber so alles in allem würde ich behaupten, dass das eine relativ hübsche Infrastruktur ist, weil sie halt es ermöglicht, eine digitale Signatur dezentral zu erstellen und sowas will man eigentlich haben. Praktischerweise soll das Ganze abgeschafft werden. mit der die Gematik möchte ihre Telematikinfrastruktur modernisieren. Also sie nennen das eine Modernisierung irgendwie. Vor dem Hintergrund, dass diese Telematik-Konnektoren irgendwie sehr verhasst sind, teuer sind und auch mal nicht funktionieren, kann ich das verstehen, dass man das als einen Fortschritt versteht und als eine Modernisierung versteht. Ich finde es schade, wenn diese Signaturinfrastruktur verloren geht und stattdessen, keine Ahnung, wodurch das ersetzt werden soll, ich weiß es nicht. Also in der Telematikinfrastruktur 2.0 soll es nach derzeitigem Kenntnisstand oder gibt es zumindest Bestrebungen, dass diese Konnektoren überflüssig werden. Dann sollte man das E-Rezept in einen QR-Code encodieren, also das gesamte E-Rezept mit Signatur und allem drum und dran. Es gibt irgendwie nicht besonders viel gute Gründe, das überhaupt hochzuladen. Also ja, das ist ein unglaublich chunky XML-Dokument, das ist riesengroß. Das irgendwie in einen QR-Code zu packen, könnte ein bisschen schwierig werden unter Umständen. Da muss man sich halt mal Gedanken machen, ob man nicht vielleicht doch irgendwie modernere Encodierungsverfahren verwenden möchte oder ob man vielleicht einfach nur ein GZIP oder sowas darüber jagen möchte. Ich meine, so XML lässt sich ja eigentlich ganz gut komprimieren. So. Und meine Forderung an der Stelle wäre, dass man als Patient dieses gesamte Dokument, wo irgendwie alles drinsteht, was bekomme ich verschrieben, in welcher Menge und noch irgendwie eine Signatur drunter vom Arzt, dass ich das ganze Ding in die Hand gedrückt bekomme und nicht bloß einfach nur einen Pointer auf irgendeine zentralistische Infrastruktur, wo das dann irgendwie vorhanden ist. Und wenn mir das verloren geht, dieser Pointer, dann können auch andere irgendwie auf diesen Pointer zugreifen. Das finde ich irgendwie uncool. So auf so einen QR-Code, wo der irgendwie self-contained alles enthält, was ich brauche, da kann ich, glaube ich, ein bisschen besser darauf aufpassen. Man braucht auch bei dem, was ich jetzt gerade vorgeschlagen habe, ein zentrales System, und zwar um den Zustand von diesem Rezept zu tracken, damit man das nicht einfach duplizieren kann und einfach sich mehrfach aushändigen lassen kann. Aber diese Zustandsverfolgung, die kann man ganz einfach machen, indem man ein Pseudonym verwendet, zum Beispiel ein Hash oder was auch immer von diesem Dokument und vielleicht noch irgendwie an dieses Dokument ein Secret dranhängt, womit dann irgendwie, keine Ahnung, eine Apothekerin, Apotheker berechtigt ist, diesen Zustand zu verändern und auf irgendwie ausgehändigt zu ändern. Ja, dann will ich zu der letzten Sektion noch ganz kurz was erklären. Es gibt eine Referenzimplementierung von der Gematik für diesen E-Rezept-Fachdienst. Den könnt ihr auf GitHub abrufen, da kann man sich das anschauen. Da ist auch das VU-Protokoll mal implementiert. Dann natürlich der Verweis auf das Gematik-Fachportal, wo ihr diese ganzen Spezifikationen auch herunterladen könnt. Und ansonsten gibt es nur noch so eine politische Aktion, die nennt sich Gesundheitsdaten in Gefahr. Mit denen bin ich nicht irgendwie verbandelt oder so. Ich bin bloß bei meinen Recherchen darüber gestolpert. Dann habe ich noch Bildquellen und diese Folien, da müsst ihr jetzt ein Foto machen, dann könnt ihr die da, ist leider nicht besonders gut zu erkennen, aber vielleicht im Stream, dann in der Aufzeichnung hinterher. Ja.
Vielen lieben Dank, Flipke. Wer hat Fragen? Ich sehe da vorne schon eine, dann komme ich zu dir. Gut.
Gibt es denn irgendwelche offiziellen Aussagen, was diese zentrale Infrastruktur mit diesen Daten macht, außer sie an die Apotheke weitergeben? Gibt es da irgendwelche Ansätze oder Ideen schon, die da irgendwo in den Dokumenten auftauchen?
Klappt dein Mikro wieder? Ansonsten komme ich.
Test. Ah, ja, funktioniert sehr gut. Dann können wir uns das.
Fantastisch.
Danke. Nein, da gibt es bisher, zumindest habe ich das bisher noch nicht vernehmen können, keine Bestrebungen. Aber ich sag mal so: Wo ein Trog, da die Schweine. Und man darf auch nicht vergessen, wer in diesem Konsortium mit vertreten ist. Es ist zwar 52% des BMG, aber da sind halt auch Spitzenverbände der Versicherer drin vertreten. Und wenn halt irgendjemand ein Interesse dran hat, genau zu wissen, was ihr für Medikamente und damit verbunden, was ihr für Erkrankungen habt,
dann sind es Versicherer, gerade vielleicht irgendwie so private Versicherer, die ich eine Lebensversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder vielleicht auch einfach eine private Krankenversicherung anbieten wollen und dann natürlich ganz gerne wissen wollen, was euer hochindividuelles persönliches Risiko ist. Aber once again, ich möchte hier erstmal niemanden böse Absichten unterstellen und ja, einfach so ein System nicht bauen, dann ergibt sich gar nicht erst die Gefahr, dass die Daten dort abfließen können.
Hallo?
Ja. Du sprichst die ganze Zeit von, es gibt eine Referenzimplementierung und so. Ich verstehe das so, dass es dann auch mehrere Fachdienste gibt, die dann von mehreren Unternehmen betrieben werden. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, könnte ich mir sowas selber hosten?
Ich weiß es tatsächlich, to be honest, gar nicht. Also man kommt bei der Gematik an Testidentitäten, an Test-SMCB-Karten und so weiter dran. Damit kann man sich mit der elektronischen Patientenakte als Interessierter sehr gut auseinandersetzen. Wie sich das beim E-Rezept gestaltet, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es bei einem so einem D-Mail-Ding oder halt E-Mail-Ersatzprodukt in irgendwie Enterprise und Ende-zu-Ende verschlüsselt, dass es da unterschiedliche Anbieter geben wird, die sich zertifizieren lassen können, ähnlich wie es bei den T-Connectern der Fall ist. Da gibt es ja auch irgendwie unterschiedliche Institutionen, die dafür zertifiziert sind. Aber wie sich das bei einem E-Rezept-Fachdienst gestaltet, weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Ich wüsste auch nicht so genau, wie man das genau irgendwie auf unterschiedliche Anbieter verteilen möchte. Dann müsste der Arzt wahrscheinlich irgendwie bei unterschiedlichen Anbietern sein und der wäre dann irgendwie in der URL kodiert. Das ist übrigens etwas, was mir auch in den ganzen Spezifikationen aufgefallen ist, dass da nie mal irgendwelche Hostnames oder sowas drin stehen, sondern da steht dann halt drin, es muss irgendwie diesen API-Endpoint geben. Oder eine Beispiel-URL sieht so aus und dann sieht man halt nicht den Host- und Port-Part, sondern man sieht nur den URL-Restteil halt. Aber guter Punkt, da sollte man nochmal genauer nachschauen und entsprechenden Institutionen, die so etwas betreiben, gegebenenfalls kritisch auf die Finger schauen.
Okay, ich sehe hier vorne noch eine Frage.
Hi, zu dem Transportweg, dieses TLS-Ersatzprotokoll, weil du hattest oben HTTPS geschrieben, ist das nochmal on top
vom HTTPS? Das ist on top von HTTPS. Es wird TLS V1.2 verwendet, aber so wie sich das in den Spezifikationen anhört, wird das halt schon irgendwo an der Edge terminiert, was auch irgendwie zu modernen Cloud-Infrastrukturen irgendwie Kubernetes, weißer Geier halt irgendwie passt, dass man halt irgendwie seinen Traffic schon an der Edge terminiert und dann seine Internetze als vertrauenswürdig once again definiert und ansieht.
In dem Datenspeicher wandert ja das Rezept quasi vom Status ready zu in progress zu ausgegeben. Gibt es da eine Regelung, wann das dann auch gelöscht wird oder ist es dann für immer da drin?
Es gibt tatsächlich eine Löschfrist dafür, die sogar relativ knapp bemessen ist. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, dass es irgendwie sowas wie 10, 14 Tage war. Also es ist relativ knapp bemessen tatsächlich. Was aber auch total Sinn ergibt, wenn man sich anschaut, wie viele Rezepte ausgestellt werden. Also das sind roundabout 1 Million pro Tag, wenn mich nichts täuscht. Und das ist für ein modernes Datenbankmanagementsystem sehr handhabbar, aber nicht, wenn die dafür immer irgendwie drinne bleiben.
Genau, mich würde noch interessieren, hast du so eine grobe Dateigröße, die so ein XML-Dokument dann hat für ein Rezept? Das wäre jetzt, schließt sich ganz gut an die 1 Million pro Tag vielleicht. Wie lange man beim Dorfarzt warten muss, wenn der mit 8 Kilobit angebunden ist, oder?
Unklar, weiß ich nicht tatsächlich. Also da könnte man vielleicht mal in diese Referenzimplementation reinschauen, ob es da irgendwelche Use-Case-Szenarien, irgendwelche Beispiele gibt, wo mal so ein Dokument in Gänze irgendwie angegeben ist. Meine naive Vermutung wäre, dass man selbst, wenn man ein sehr chunky XML-Dokument mit XML-Signaturen hat, dass man das noch irgendwie in ein Dokument reinkomprimiert bekommt.
Ja, haben wir noch Fragen?
Nein, klar.
Ah, ich sehe davon noch eine weitere Frage.
Ja, ich sag mal, H5000, gibt es irgendeine Art von Offline-Backup oder Fallback oder so?
Also hast du irgendwas davon gelesen?
Nö, also das, also ja schon. Das E-Rezept, Quatsch, das Papierrezept besteht bis auf Weiteres. Und wenn dieses bis auf Weiteres irgendwie gestrichen wird, dann ist das ein Online-System. Und wenn man offline ist, dann gibt es keine Medikamente. Was eventuell ein bisschen blöd ist bei einer kritischen Infrastruktur wie der medizinischen Versorgung, weil PatientInnen nehmen diese Medikamente ja nicht zum Spaß, sondern für ihre Gesundheit.
Also erstmal dazu absolut, aber ich würde mal tatsächlich vermuten, dass sie selbst auf die Idee kommen, da irgendwelche Backups so hinzuschauen. Aber mal gucken. Was mich eher interessiert, du meintest, das ist erstmal nur für GKKV-Rezepte. Ich meine, das ist natürlich wahrscheinlich wieder Zukunftsspekulation, was da in Zukunft mitgemacht wird. Aber verstehe ich das richtig? Die Privatrezepte bleiben erstmal Papier. Weil das ist ja witzigerweise nicht nur ein Privatkrankenkassending, sondern also ich kriege auch Privatrezepte und schicke die zu meiner GKV. Ne? Also das tue ich tatsächlich witzigerweise sogar öfter aktuell, als dass ich GKV-Rezepte bekomme.
Also ich weiß gerade, ich habe hier dran leider kein Zitat dran stehen, wo ich das hergenommen habe, sonst hätte ich gerade nachschauen können. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass für zumindest für Selbstzahler, und ich nehme mal an, dass damit auch PKV-Rezepte gemeint sind, dass dafür keine E-Rezeptpflicht kommt und dass es dort freiwillig ist und auch bleibt.
Tatsächlich ist das ja der aktuelle Unterschied, ne, der Rezepttypen, dass es
basically zwei Typen von Rezepten gibt. Einmal dieses Standard-GKV-Rezept, was halt, ja, was dann halt über die EGK, also die Karte abgerechnet wird, oder eben Privatrezept und das halt auch bei allen möglichen Zusatzleistungen gemacht wird, egal ob das jetzt gerade eine private Krankenkasse ist oder nicht. Also Selbstzahler heißt ja hier wahrscheinlich nicht notwendigerweise nur Selbstzahler, sondern eben einfach Privatrezept ausgestellt, hätte ich jetzt gedacht, weil das aktuelle System halt so ist.
Das würde ich naiv so annehmen. Es war tatsächlich die Formulierung Selbstzahler und damit war wahrscheinlich dann auch der Privatpatient gemeint. Ich selber habe mich nur irgendwie sehr abgeholt gefühlt bei der Formulierung, weil ich selber als Selbstzahler bei bestimmten ÄrztInnen auftrete und mir ganz gerne Privatrezepte ausstellen lasse, weil ich möglicherweise nicht alles meiner Krankenkasse mitteilen möchte. So, jetzt haben wir es auch auf Band. Aber grundsätzliche Datenschutzempfehlung, so man muss nicht alles irgendwie mit der IGK machen, man kann sehr, also mit der gesetzlichen Krankenversicherung, mit der Krankenkarte, man kann auch zu manchen Ärztinnen einfach hingehen und sagen, hier ist Bargeld und dann kann man auch Rezepte bekommen, auch für verschreibungspflichtige Medikamente. Und das wird dann halt nicht an eure Krankenversicherung kommuniziert, die diese Informationen dann sehr lange aufbewahrt und, keine Ahnung, in 2-3 Jahren gegen euch benutzt, wenn ihr euch, keine Ahnung, bei einer Tochter, beim Tochterunternehmen berufsunfähigkeitsversichern lassen möchtet. Überhaupt etwas sehr Empfehlenswertes, vor bestimmten Arztbesuchen sich irgendwie bestimmte Versicherungen zu holen. Also der Punkt, warum man diese Gesundheitsdaten nicht in irgendwelchen zentralen Systemen drin haben möchte, ist, dass sie in der Zukunft gegen einen benutzt werden können. Und das ist auch jetzt heute ganz konkret schon der Fall. So, und wir wissen nicht, wo wir politisch mal irgendwo hinsteuern. Und keine Ahnung, vielleicht ist es ja, wenn man sich mal so anschaut, was zum Beispiel in Amerika passiert, in ein paar Jahren sehr nachteilhaft irgendwie mal Estramon, also andere Hormone verschrieben bekommen zu haben. So gibt es viele Dinge, die man vielleicht nicht in solchen zentralen Systemen gespeichert haben möchte. Die bleiben da halt ziemlich lange drin. Und so das E-Rezept hat zwar Löschfristen, aber generell.
Bist du bei deinen Recherchen auf andere Systeme in anderen Ländern gestoßen, die das vielleicht besser machen und wo wir vielleicht Dinge uns abgucken könnten, bevor es zu spät ist?
Ich habe tatsächlich mal grob geschaut, was es so in anderen Ländern gibt. das aber bewusst aus dem Vortrag rausgelassen, weil ich denke, dass es dafür Menschen gibt, die sich damit besser auskennen als ich und die dazu eher was sagen können. Zudem ist es sehr schwierig für ein gegebenes System zu sagen, ob das jetzt ein zentrales Verfahren ist oder nicht und ob das jetzt irgendwie privacy preserving ist oder nicht. Zum Beispiel gibt es in Österreich, glaube ich, Elga, kann auch Schweiz gewesen sein, nicht. Wie gesagt, gibt es Menschen, die sich da besser auskennen, aber jetzt nur als Beispiel. Und da wird dann gesagt, ja, das wird auf der E-Card gespeichert. Aber dann ist unklar, ob die E-Card bloß ein Authentifizierungsmerkmal an einem zentralen System ist, womit das Ganze dann irgendwie abgerufen wird, oder ob es sich bei der E-Card um eine Smartcard handelt, in der tatsächlich irgendwie so ein bisschen Speicher drin ist und dann gespeichert wird, dass dort ein Rezept vorliegt und das dann bei Ausgabe in der Apotheke gelöscht wird. So, das, ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, man muss auch nicht ins Ausland gucken, um die Designentscheidung zentrales versus dezentrales System zu beantworten. Alleine schon vor irgendwie Verfügbarkeitsfragen. Danke übrigens dafür, dass sie hier aufgebracht wurde.
Ja, haben wir noch weitere Fragen? Ja, sieht nicht so aus. Dann vielen Dank erstmal, Flücke. Einen großen Applaus.